Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer meinungsstarken Podcast-Serie Monday Morning Mood, Kaffee, Bagels, Immobilien. Wir haben uns heute nach Berlin-Charlottenburg verirrt, um hier mit unserem heutigen Gast über das Thema Wohnen zu sprechen. Marco und ich werden heute komplettiert von Udo Kurz-Sanzenbacher, der bei Gropius Vice President Development and Sales ist. Gropius ist ein PropTech, das unter anderem mit serieller Bauweise einer der Akteure am Markt ist, die den Lebenszyklus einer Immobilie revolutioniert. Dazu etwas später in unserer heutigen Podcast-Folge mehr. Zunächst möchte ich einsteigen mit der Rolle und der Funktion der Stadt und ob die zentrale Stadtfunktion durch die Digitalisierung wegbricht. Wir erinnern uns, die ersten Siedlungspunkte entstanden an Handelsplätzen. Während der Industrialisierung wurden die Industrieanlagen zu den Treibern der Wertschöpfung. Später waren es die Dienstleistungen und mit ihnen die Bürolagen, die die Städte umgeprägt haben. Und nun E-Commerce, E-Government und Working from Home. Die Wohnung sozusagen als Ort der Funktionsausübung. Und hiermit ist die Frage, als Einstieg in die Runde, erleben wir damit den Zerfall der Daseinsgrundfunktion der Stadt? Und was meint ihr? Und hallo in die Runde.
Hallo Thomas, danke für die steile These.
Also, bislang war die Stadt immer so der Ort, wo an verschiedenen Orten Wertschöpfung generiert wurde. Jetzt verschiebt sich, also die Bedeutung der Wohnung nimmt zu. Gleichzeitig verändert sich so ein bisschen die Rolle der Stadt, die Funktion der Stadt, weil halt mehr an einen Ort so gelagert wird. Würdet ihr das teilen? Ist das auch so ein bisschen eure Sichtweise, eure Aufnahme?
Ein Stück weit definitiv. Also die ganz zentralen Orte, die großen Metropolen, die wir haben, die vor allem halt wegen ihrer wirtschaftlichen Stärke geboomt haben, die verlieren ein Stück weit an dieser Rolle. Eben weil man die Arbeit von zu Hause verrichten kann, 2 oder 3 Tage oder wie viel auch immer. Und damit hast du ein bisschen eine Flexibilisierung des Wohnstandortes und des Arbeitsstandortes. Du musst nicht mehr zwangsläufig da wohnen, wo du arbeitest. Mhm. Und das macht viele andere Städte meiner Meinung nach sehr, sehr interessant als Wohnstandort, zumal viele andere Städte natürlich auch sehr, sehr viel bezahlbarer sind als Berlin, München, Frankfurt, Hamburg oder Köln. Und ich glaube, dieses Thema Bezahlbarkeit in Verbindung mit Attraktivität von weiß nicht, B, C, D, Städten oder im Zweifel auch noch kleiner, wird dafür sorgen, dass wir mehr Bevölkerungswachstum in den kleineren Städten sehen werden als in den ganz großen. Also ich glaube, du bist da was ganz Richtiges auf der Spur.
Ja, vielleicht darf ich da nochmal eingrätschen. Spannendes Thema. Mich trifft es gerade persönlich. Meine Tochter ist von Berlin nach Leipzig gezogen. Leipzig ist Leipzig. Und was macht eigentlich die attraktiven Städte aus? Ja, und das sind ja oft, das was du gesagt hast, Zentralität, Attraktivität, aber auch leistbare Mieten. Das ist ja auch für Startups super, super wichtig. Betrifft ja nicht nur die Wohnnutzung, sondern auch die Gewerbenutzung, dass man erstmal eine Basis hat, wo man verproben kann, wo man die Entrepreneurship nach vorne bringen kann und gleichzeitig eben die Stadt der kurzen Wege, die Stadt der Aufenthaltsqualität. Natürlich müssen heute Städte auch grün, sauber und zugänglich sein. Und das Thema Zugang passt auch wieder zur Leistbarkeit. Aber hohe Aufenthalts- und Lebensqualität, glaube ich, werden immer, immer wichtiger. Das Thema Grün, Wasser, nicht nur Jobs und Monetarisierung von Themen, sondern eben auch kulturelle Angebote. Ich glaube, das ist super, super auch spannend.
Themen wie Gastronomie, abends ausgehen können und like-minded Leute um einen herum zu haben. Das kannst du natürlich auch in einer kleineren Stadt haben und muss nicht die große sein. Urbanität wird zur Mindset-Sache, hat irgendwann das Zukunftsinstitut mal gesagt. Ja. Das finde ich eigentlich ganz nett.
Okay, also das ist sozusagen, hat auch eine Bande in den kleineren Städten stattgefunden. Das haben die bislang nicht so sehr leisten können oder es wurde nicht so sehr nachgefragt dort, weil halt auch wirklich mehr die Verbindung zu der räumlichen Nähe zur Großstadt notwendig war, aufgrund von Einkaufen, auf Besorgungen, aufgrund von Arbeiten. Das verstreut sich jetzt ein bisschen, weil ich halt mehr, sehr viel digital sozusagen, wie ich vorhin eingangs gesagt habe, machen kann und dadurch profitieren halt auch dezentralere Standorte.
Und das macht das Ganze relativ schwer prognostizierbar.
Ja.
Weil wir haben in Deutschland wie viel? Ich glaube 80 Städte mit über 100.000 Einwohnern. Mhm. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Standorte im polyzentrischen Deutschland, die tendenziell interessant sind für Zuzüge, für solche Themen. Sehr viele Universitätsstädte etc.
Jetzt möchte ich doch mal in die Zahlenkiste greifen. Es gibt eine gute Studie von Empirica, die haben halt gesagt oder herausgefunden, gemessen, dass in den letzten Jahren die Nettowanderung nur in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen in die kreisfreien Großstädte positiv war. In alle anderen oder in die drei nachgelagerten kleineren Siedlungsformen sozusagen, dort waren alle anderen Bevölkerungsgruppen wachsend und nur in der Großstadt war nur diese kleine Bevölkerungsgruppe wachsend. Das heißt, dass wirklich sich sehr viele Menschen netto gemessen nachher, nach Abzug der Zuzüge und Abzüge, dass das wirklich dann mehr die kleineren Städte an Attraktivität gewonnen haben. Und das ist genau der Punkt, den du gerade meinst, Marc.
Ist aber auch kein großes Wunder. In einer Studie, die wir vor kurzem veröffentlicht haben, haben wir uns angeschaut, wie viel Prozent seines Haushaltseinkommens muss man bezahlen, wenn man eine Wohnung mietet, eine Standardwohnung, oder wenn man eine Wohnung kauft. Und wenn wir jetzt mal bei Wohnung kaufen bleiben, dann muss man in Berlin 50% von seinem Haushaltseinkommen aktuell monatlich dafür ausgeben, um Zins, Finanzierung, Nebenkosten etc. zahlen zu können. Das heißt, der Durchschnittsberliner kann sich Berlin eigentlich gar nicht leisten. Das heißt, was macht er? Kann entweder Kompromisse eingehen, was die Größe angeht, oder halt was den Standort angeht. Das heißt, Stadtrand, irgendwie eine Stadt im Umland, irgendwie sowas in diese Richtung. Und bei Mieten, nur ganz grob, um die Zahl auch noch auszuhauen, war das in Berlin, geht's Richtung 40%, 45%. Und das ist natürlich deutlich über dem Pi mal Daumen 30%, was uns allen im Kopf rumschwebt, was wir von unseren Eltern gesagt bekommen haben.
Udo, du meintest vorhin, dass deine Tochter nach Leipzig gegangen ist. Was war der Grund? War das auch so bezahlbareres Wohnen oder war das in der Universität? Oder was?
Ja, guter Punkt. Klar, meine Tochter studiert Kunstpädagogik in Leipzig. Da gibt es nicht so viele Orte, wo man es tun kann. Gleichzeitig war ja wichtig die Nähe zu Berlin. Mhm. Und wir haben eine hervorragende ICE-Verbindung. Uns trennen von der A- und B-Stadt, vielleicht die zweite A-Stadt im Osten, Leipzig, die zukünftige, nur eine Stunde mit dem Zug. Also eine super Verbindung. Zweitens, immer schön, wenn der Vater die Mutter mal gefragt ist, aber man sich kurzfristig sehen will. Zweitens ist eine Stadt, die eine super Infrastruktur hat, einen verkehrsberuhigten Innenbereich, viele Orte, der Begegnungen möglich macht. Wir haben viele Parks, viele Wasserzüge, wir haben Wald, ohne dass man erstmal eine Stunde ins Auto steigen muss, um dann irgendwie Natur zu erleben. Mhm. Gleichzeitig ist natürlich die Universität im Herzen der Stadt auch ein unheimlicher Frequenz- und Zentralitätstreiber. Ja. Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Weil früher dienten Städte der Grundversorgung, nicht nur in Ansprüchen von Handel, Bildung, Monetarisierung, Austausch, sondern es war auch super, super wichtig, dass man sich sozial getroffen hat, dass es soziale Begegnungsorte gab. Und da, glaube ich, sind Bildungseinrichtungen, Universitäten auch in der Mitte in der Stadt super, super spannend. Und da ist Leipzig auch die Stadt der kurzen Wege. Ja, halt insbesondere durch diesen ganzen spannenden Aspekte unheimlich interessant wird und gleichzeitig natürlich, ja, reflektiert auch ein bisschen das New York vor 25 Jahren oder das Berlin vor 10 Jahren. Gewerbe- und Wohnungsmieten sind natürlich bei Weitem noch nicht so weiterentwickelt, wie du es gerade, Marc, richtig angemerkt hast. Und das alles führte dazu, dass dann Leipzig die Wahl Nummer 1 war und da gibt es ja viele andere Städte, die eben auch über gute Zuganbindungen individuelle Standortvorteile verfügen, die junge Menschen anziehen. Ja? Und wo junge Menschen sind, sind auch gerne vermögendere Menschen und vielleicht auch ältere Menschen, die da Dinge abgucken wollen, das miterleben wollen, diese Vibrant Cities.
Das stimmt, ja. Das ist, glaube ich, auch die erste jüngere Generation, die auch die älteren Generationen positiv, also beeinflusst, einen Impact auf die hat. Das war früher mal andersrum, dass die älteren Generationen auf die jüngeren Generationen Einfluss hatten. Das hat sich so ein bisschen gedreht. Das ist wirklich die jüngere Generation, mehr einen Einfluss auf die Älteren hat. Also das ist ja genau das, was du auch gerade beschrieben hast. Also.
Du meinst, dass die Senioren den Jüngeren hinterherziehen, um dort zu wohnen, wo was los ist?
Ja, und auch so ein Thema, auch so bestimmte Themen auch so mitzunehmen. Also dieses neue Mindset, dass man halt einfach auch Dinge einfach erleben möchte und auch sich dem Thema Nachhaltigkeit vielleicht auch widmet. Also das sind ja auch viele Punkte, die halt vor allen Dingen von jüngeren Generationen vorangetrieben werden. Und wo dann auch sehr viele dann auch ältere Generationen dann sich alles abschauen können. Mhm. Abschauen wollen auch. Wie überhaupt meint es auch, halt auch lernen wollen. Ne? Also das ist halt wirklich auch. Ich hätte noch eine Frage, die ich euch nochmal stellen möchte. Wir haben jetzt in den letzten Jahren, 2015 hatten wir in Deutschland eine sehr hohe Zuwanderung aufgrund des Syrienkrieges. 2016 war es auch noch höher als in den Jahren davor. Wir haben jetzt in den letzten Jahren eine sehr hohe Zuwanderung gesehen. Ich persönlich gehe auch davon aus, dass wir in Zukunft, sei es durch kriegerische Auseinandersetzungen, sei es durch Klimaphänomene, die weltweit auftreten, werden wir mehr Zuwanderung nach Europa haben. Deutschland wird einen sehr großen Teil davon aufnehmen. Von daher denke ich, dass wir auch in Zukunft sehr starken Drang haben in die Städte, egal auf welche Kategorie. Das heißt, wir brauchen Wohnraum. Und wir hatten es vorhin schon mal gesagt, also ich glaube, das ist dann auch, also Bezahlbarkeit ist dann auch wieder ein wichtiges Thema. Also ich glaube, dass gerade dieses Segment extrem wichtig ist. Also, weil wir haben immer so in den Statistiken, gibt man immer so, in 5 Jahren kippt das die Demografie in Deutschland und dann werden wir schrumpfen. Das hat man vor 10 Jahren schon so in der Uni gehabt.
Dieser Klick Jahren. Wird immer weiter vorhergeschoben. Das geht
nach hinten. Und ich glaube, dass es wirklich eigentlich dieser Trend sich vielleicht sogar umkehren wird, aufgrund der Klimaphänomene, die wir in den nächsten Jahren noch stärker spüren werden und der damit zusammenhängenden globalen Wanderung. Ist das etwas, was wir auch schon mal drüber nachgedacht haben, dass es eventuell ein stetiger Zufluss von Menschen nach Europa und nach Deutschland sein wird?
Ist sicherlich ein Thema und ein guter Punkt. Sehr, sehr schwer vorherzusagen irgendwo, aber insbesondere der Klimapunkt ist natürlich ein wichtiger, weil Deutschland da in einer Glücksrolle ist, in Anführungsstrichen, in den gemäßigten Breiten. Also da geht es uns ja relativ gut. Und wie du sagst, ein Hauptpunkt, um auch Flüchtlinge aufzunehmen, ist natürlich bezahlbares Wohnen zu haben. Und naja, das ist halt immer noch der Knackpunkt bei dem Ganzen aktuell, bei dem Umfeld, was wir im Moment haben, mit den weiterhin wahnsinnig hohen Baukosten, mit den wahnsinnig hohen Finanzierungskosten, dass wir einfach nicht hinterherkommen, genügend neuen Wohnraum zu schaffen, um den ansteigenden Mieten entgegenzuwirken. Klar kann man das kurzfristig mal mit einem Mietendeckel hinbekommen, aber das behandelt ja eher ein Symptom. Und nicht das Problem. Und das Problem ist einfach, dass wir zu wenig Wohnraum haben und da müssen wir halt mehr schaffen. Und da haben wir natürlich mit Udo jemanden an Bord.
Ja, der spielt da gleich mal rein. Genau, wenn du mich schon so erwähnst. Nee, ich finde das gute Punkte. Das sind Dinge, die mich sehr bewegen und mich ja auch dazu gebracht haben, von der Beraterseite auf die Produktseite zu gehen. Das heißt, welche Auswirkungen hat das eben eigentlich, das Klima auf die Wanderbewegung? Und klar, der menschengemachte Klimawandel, der wird kommen, ja, hoffentlich langsamer als uns allen liebt es. Aber der richtige Zeitpunkt ist jetzt, was zu tun. Und eben das betrifft auch alle Assetklassen, ja. Völlig unabhängig der Nutzung müssen wir schauen, dass wir klimagerechte Innenstädte schaffen und Immobilien, die quasi mit pulsieren, ja, und das Ganze lebenswerter machen und klimagerechter. Mhm. Und klar, du hast recht, in Folgen der Verwerfung, Kriege, wirtschaftliche, ökonomische Themen, Verwerfungen, aber eben auch, es gibt mittlerweile Klimageflüchtete.
Genau.
Es gibt Teile der Erde, wo man nicht mehr leben kann. Ich habe das vor 4 Jahren in München erlebt. Also ich habe mich gewundert, warum so viele Leute aus dem Nahen Osten in einem ziemlich guten Hotel waren. Die haben mir dann erzählt beim Frühstück, dass sie es einfach nicht mehr aushalten in Dubai und Abu Dhabi, weil im Sommer 45 bis 50 Grad herrschen und da kollabiert jede Klimaanlage. Und ich glaube, das als Vorbild genommen, müssen wir gegenlenken. Und der beste Zeitpunkt ist gestern. Also nicht wann zu beantworten, sondern sagen, jetzt müssen wir eigentlich schon anfangen und an die Zukunft denken. Es wird extremer werden und wir müssen die Städte und die Immobilien darauf vorbereiten.
Und ich kann mir gut vorstellen, da hast du auch eine Idee. Ich habe ja vorhin angekündigt, dass du bei einem PropTech arbeitest, die sich sehr stark mit der Revolution des Bauens beschäftigen und nicht nur des Bauens, sondern auch des Sanierens wahrscheinlich auch und dass ihr auch euch generell auch einen vollkommen neuen Ansatz gegeben habt, wie ihr Immobilien denkt. Und ich denke, man muss dort in Zukunft verschiedene Wege gehen. Also die herkömmliche Art und Weise wird nicht ausreichen. Was macht ihr anders?
Ja gut, Gropius, mittlerweile dieses Jahr werden wir 4 Jahre alt, mache ein bisschen Werbung in eigener Sache, sehr gerne. Wir erfinden das Mehrfamilienhaus neu und unsere Daseinsberechtigung ist eigentlich nur die, dass wir sagen, wir wollen Wohnungen verfügbar machen für alle und klimagerecht, um eben die begrenzten Ressourcen des Planetens bestmöglich zu schonen. Das ist ein hehres Ziel, aber man braucht ein Greater Why und das ist eines der ganz, ganz großen Aufgaben und da wollen wir uns mit Leidenschaft verschreiben, ja. Wer sind unsere Kunden? In der Regel Kommunen, Projektentwickler, Assetholder aller Art, Family Offices. Denen wollen wir den Zugang zu Wohninvestment schaffen. sozusagen in zeitgemäße, nachhaltige und klimagerechte Immobilien und Gebäude. Ja? Und wir sehen Immobilien eben nicht nur von der Planung und vom Design, sondern über die Herstellung bis in den Betrieb. Eben bei uns hört es nicht auf, wenn die Immobilie fertig ist, sondern da fängt es eigentlich erst an, spannend zu werden. Mhm. Weil dann können wir nämlich die gesamte Phase der Nutzung und der Einsparung eben auch nochmal richtig treiben. Ja? Der Embodied Carbon liegt ja nicht nur in der Herstellung, sondern insbesondere die großen Einsparungen liegen ja im Betrieb. Und das hat einen ganz, ganz großen Klimabeitrag und das ist uns super, super wichtig. Und zweitens bedeutet das Service und Möglichkeiten eben auch für die Nutzenden und Investierenden, da mehr Transparenz zu erlangen und natürlich das Nutzerverhalten besser zu verstehen und das Produkt über Zeit besser zu machen, eben stärker den Anforderungen und Bedürfnissen der Nutzer anzupassen. Also das Gebäude ist smart, es ist nicht nur nachhaltig, es ist nicht nur skalierbar, sondern es ist eben ganz stark Software- und Technologiegetrieben. Und das eben vom ersten Designentwurf bis zum Betrieb. Und das macht das Grobius-Produkt einmalig und so hat es End-to-End noch keiner gedacht. Und das hat nicht nur gute Vorteile fürs Klima, sondern eben auch für die Investierenden, weil sie eben ein modernes Produkt haben, was eben auch die notwendigen Informationen und Daten in die späteren ESG-Performance- und Zertifizierungssysteme bringt. Das ist ja das Wichtige. Wie kriegen wir das Nutzerverhalten?
Gerade das Datensammeln ist teilweise extrem schwer, vor allem wenn man im Bestand schaut, das ist teilweise ja kaum noch möglich.
Absolut.
Daten zurückgehend irgendwie zu besorgen. Wenn das dann von Anfang an so gedacht ist, ich sehe den Punkt, ja.
Habt ihr jetzt da schon erste Erfahrung gesammelt? Also, ihr habt schon gebaut, ihr habt schon Gebäude fertig, aber gibt es Punkte, wo ihr so gesehen habt, das haben wir uns vielleicht vorher anders vorgestellt, das machen wir in Zukunft anders, das hat sich dann doch vielleicht schwieriger gestaltet, als man es ursprünglich gedacht hat, bei diesem seriellen Bauen oder bei der Herstellung des Objektes?
Klar. Auch wir sind noch nicht perfekt. Nach nicht mal 4 Jahren ist es klar. Produktiteration gibt's immer und Learnings gibt's immer, Takeaways gibt's immer. Von daher, unser Produkt ist evolvierend. Das wird über Zeit besser, hatte ich ja schon gesagt. Und es passt sich den Nutzerbedürfnissen an, aber auch den Klimabedürfnissen und der Regulatorik. Und ich hatte vorher schon ganz kurz gesagt in unserer Diskussion, ich glaube, nichts ist vorausschaubar, außer 2 Punkte. Einmal Regulatorik. Wir haben es ja mit dem Green Deal und den ESG- und Taxonomie-Vorgaben ganz klar jetzt vorgegeben, wo wir 2045, 50 sein müssen. Und zweitens der demografische Wandel. Da komme ich wieder zur Zugänglichkeit. Wir müssen eben auch Immobilien schaffen, die zugänglich sind. Also nicht nur in puncto Leistbarkeit, sondern auch, was machen wir mit dem demografischen Wandel? Wir haben aktuell 18,5 Millionen Rentnerinnen. Und die geburtenstarken Jahrgänge gehen ab diesem Jahr in Rente. Das bedeutet für die nächsten 17 Jahre pro Jahr rund 1 Million mehr Rentnerinnen. Gleichzeitig haben wir gehandicapte Menschen. Also immer mehr Menschen, die immer älter werden, treffen auf Immobilien, die nicht für vorbereitet sind. Deshalb machen wir alles barrierefrei und machen die Bäder so, dass sie eben auch Rollstuhl und Rollator geeignet sind und die Gänge nicht zu schmal. Und das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Punkte, die man auch heute als verantwortungsvoller Investor und Produzent von Wohninvestments eben auch berücksichtigen muss.
Das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, dass viele Teile der Bevölkerung auf einen Wohnungsmarkt treffen, der gar nicht mehr dafür geeignet ist. Im Grunde ist ja das Hauptproblem, was wir haben, sowohl auf der ESG-Seite als auch auf der demografischen Seite, ist vor allem im Bestand, dass der Bestand nicht mehr den modernen Ansprüchen, was wir brauchen, entspricht. Da würde mich tatsächlich auch interessieren, wo kann da die serielle Fertigung helfen? Oder ist das nicht kompatibel, Bestand und serielles Bauen?
Ja, klar. Also im Neubau kann man von Anfang an alles anders denken und besser machen als im Bestand. Da muss man sich halt mit der gebauten Realität auseinandersetzen. Und das ist sicherlich die größere Herausforderung. Wenn wir uns mal gedanklich in das Jahr 2045 begeben, dann werden wir 85% der Immobilien sehen, die wir heute als gebaute Realität schon sehen, ja, die uns heute schon umgibt. Mhm. Also das ist die größere Aufgabe. Mhm. Also von daher ist es beides gleich wichtig. Wir müssen auch neu bauen, weil mit jeder neuen Wohnung wird auch eine Bestandswohnung leer. Und wir erhöhen das Angebot. Wir können nicht nur sagen, wir sorgen für wenig privilegierten Bestand und der Rest soll dann halt um Deutschland einen Umweg machen. Das ist nicht fair. Und von daher müssen wir beides tun. Das eine tun und das andere zu lassen, ist, glaube ich, der richtige Weg. Digitalisierung kann uns helfen. Ich glaube, wir bauen und planen immer noch zu tradiert, zu ineffizient. Und keine andere Branche ist teilweise, auch wenn man sich Produktivitätskennzahlen anguckt, so schwach wie die Bau- und Immobilienwirtschaft. Ja, die letzten 30 Jahre gab es keinen nennenswerten Produktivitätszuwachs. Und deshalb, das ist unser Ansatz, das Mehrfamilienhaus als Produkt sehen.
Wir haben jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren eine sehr starke, eine zunehmende Ausdifferenzierung zwischen den einzelnen Wohnunterkategorien gesehen. Also wir haben jetzt mehr Student Living, also von der Produktseite, vom Angebot her, was man am Markt sieht. Also wir haben Micro-Living, Student Housing, wir haben Service Departments, wir haben mehr Generationen Wohnparks, wo verschiedene Generationen zusammenleben. Zunehmend wird auch Mischnutzung, also gerade wenn wir über Innenstädte sprechen, eine sehr starke Rolle spielen. Wie bringen wir verschiedene Nutzungsarten in ein Gebäude zusammen? Nicht mehr nur in einer Lage, sondern wirklich auch in einem Quartier oder in einem Gebäude. Sind das auch Wohngebäude, wo ihr auch mit eurer neuen Art des Bauens arbeiten könnt? Oder ist es wirklich nur auf so ein reines Familienwohnhaus gedacht? Oder kann es auch ein bisschen ausdifferenzieren?
Ja.
Die verschiedenen Segmente auch bedienen.
Ja, wir haben das Mehrfamilienhaus quasi neu erfunden, neu definiert. Und klar, wir helfen allen, die bauen wollen, die Mehrfamilienhäuser bauen wollen, Wohnquartiere, aber einer Mindest-BGF von 3000 Quadratmeter oberirdischer Wohnnutzfläche. Und wir können nicht alles gleichzeitig machen. Aktuell wollen wir halt da helfen, wo der Schuh am meisten drückt. Und das ist ja die große soziale Frage, die uns alle umtreibt. Wie können wir das Bauen und Planen schneller machen und verfügbarer machen und insbesondere ja leistbarer machen. Ja? Und das geht nur durch konsequente Digitalisierung und Effizienzerhöhung. Das heißt, wir müssen eben davon wegkommen, Dinge kompliziert zu machen. Ja? Also in keiner anderen Industrie fängt man immer wieder an, Prototypen zu planen und zu bauen und immer wieder die Rolle rückwärts zu machen. Und jetzt, um zurückzukommen auf den Wohnungsneubau, also durch Digitalisierung, Standardisierung, Automatisierung und industrielle Fertigungsprozesse schaffen wir es eben, ein skalierbares Produkt, das Wohninvestment heißt oder Mehrfamilienhaus, zu skalieren. Es muss schnell gehen, es muss präziser sein, es muss effizienter sein und die Zugänglichkeit muss da sein. Und das schaffen wir mit unserem Gropius-Ansatz, den wir eben von der ersten Designidee über den digitalen Bauantrag, den EcoTwin, bis dann in den Betrieb über ein eigens entwickeltes Betriebssystem möglich machen. Das heißt, wir enablen die, die von Digitalisierung, Nachhaltigkeit vielleicht nicht so viel verstehen, Prozesse und Transparenz zu kriegen über Planungs- und Betriebsphasen. Mhm. Und eben wir schulden das ganze Produkt von der Entwurfsidee bis zur Übergabe an den Mietenden.
Wie lange ist die Zeit? Wie lange braucht ihr vom Entwurf bis zur Fertigstellung?
Ja, in der Regel können wir sagen, die Planungs- und Fertigstellungszeit, wir haben eine Einsparnis je nach Baurechtslage zwischen 30-50%. In der Regel können wir bis 13 Monate an Bauzeit und Planungszeit einsparen. Das heißt, für den Investierenden natürlich schneller aus dem Risiko raus, schnellere Cashflow, kürzere Finanzierungszeit und schnellere Zugänglichkeit für Mieter. Also auch für Kommunen super spannend. Du hast vorher erwähnt, Marc, geflüchteten Menschen, die vor der Tür stehen, die wollen ja nicht dauerhaft in Containerdörfern leben, sondern die wollen eigentlich gleich in eine Wohnung kommen, wo die Kinder nicht nochmal Kita und Schule wechseln müssen, sondern würdevoll, klimagerecht und ja, über Jahre bleiben können. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es schneller geht, einfacher wird und auch leistbarer wird. Und gleichzeitig das, was wir in den letzten Jahren verloren haben, wieder on time, on budget zu sein. Überlegt mal, 95% aller Immobilienvorhaben in Deutschland werden nicht pünktlich und im vorgegebenen Budget fertig. Das ist doch Wahnsinn.
Genau.
Das kann man sich in keiner anderen Industrie erlauben. Und da wollen wir ran. Das ist ein hehres Ziel, aber das klappt mit Prozessen. Das klappt mit Software und Automatisierung. Und über Menge fällt der Preis. Das kennen wir von allen Produkten und Dienstleistungen. Und das ist eigentlich unsere Grundidee.
Und habt ihr dabei strategisch bestimmte, ich sag mal, Städte oder Regionen im Fokus? Oder ist das eher ein Thema, was ihr meint, das könnt ihr deutschlandweit ausrollen?
Ja, wir haben jetzt unseren ersten Proof of Concept fertiggestellt in Koblenz, das größte oder höchste Holzhybridgebäude Rheinland-Pfalz. Weißenturm, unser Zero One, wie wir es nennen. Wir bauen weitere 100 Wohnungen, aber eigentlich ist es nicht die Idee, jetzt ein Asset Holder oder ein Development Unternehmen zu entwickeln, sondern wir wollen ja andere enablen. selber ihr Portfolio umzubauen. Ja, die Wohnungsnot in Berlin, den Wiederaufbau in der Ukraine oder was weiß ich, die angespannten Wohnungsmärkte Brüssels und Paris entgegenzuwirken. Ja, also deshalb, wir wollen Beschleuniger sein einer Transformation.
Ich glaube, der Punkt, wo Marc drauf hin wollte, ist die Grundstücke, die ihr sozusagen ja auch als Entwickler erstmal haben. Habt ihr da bestimmte Regionen so im Auge oder seid ihr da wirklich ganz opportun, wo es da dann Möglichkeiten gibt, die nehmt ihr? Oder habt ihr dann eine gewisse Strategie, wo ihr euch stärker umschaut?
Ja, prinzipiell entscheidet das natürlich der Baupartner. Liebhaberei ist ja nicht verboten. Wenn Family Office sagt, wir wollen hier eine tolle, zeitgemäße Wohnimmobilie bauen und die geben wir über Generationen weiter und die muss nicht alle Renditeanforderungen eines institutionellen Investors erfüllen, dann ist es seine Sache und dann werden wir da nicht in die Standortentscheidung reinreden. Aber wenn wir selber entscheiden, dann gucken wir natürlich da, und da ist für mich die Leerstandsquote der entscheidende Faktor. Wann wird es denn unangenehm in Wohnungsmärkten, wenn die Angebotsreserve sinkt? Also wenn wir in kritische Bereiche kommen, und die fangen bei mir aus meiner Wohninvestment-Erfahrung bei 3-3,5% an, dann fängt ja der Markt zu kippen. Und das sind ja alle A- und B-Städtemarkt, du sagst es richtig. Also überall drückt der Schuh, weil wir halt zu wenig bauen, zu langsam bauen und ja, uns gegenseitig auch behindern am effizienten Bauen. Alle Stakeholder müssen sich da, glaube ich, auch in die eigene Nase mal fassen. Und wenn wir selber bauen, gucken wir natürlich, dass wir es in den Metropolregionen der A- und B-Lagen machen. Und der Schwarmstädte, da wo der ICE hält und die Hochschule noch da ist und vielleicht ein Universitätskrankenhaus da ist und eben diese positiven Standortfaktoren wie Grün, Sauberkeit, Zugänglichkeit gegeben ist. Und ja, da wollen wir Entlastung sorgen. Ja. Für Entlastung sorgen und andere enablen, schneller und besser zu planen und zu bauen und dann auch später diese Immobilien zu betreiben. Und gleichzeitig kann man über diese Digitalisierungskomponenten natürlich weitere Monetarisierungs- oder Liquiditätsmöglichkeiten ermöglichen, die natürlich die Revenues der Immobilien stabilisieren und zusätzliche Einkünfte ermöglichen.
Marc, habt ihr bei eurer Analyse auch Märkte identifiziert, die vielleicht oder Regionen, die weniger gut funktionieren, oder vielleicht Teilmärkte oder Lagen, die nicht so gut abschneiden oder ohne das auf jemanden rauft, also ohne es ein Bashing zu betreiben, aber kann man so generell sagen, weil ich weiß, also von normalen Analysekarten sind es da meistens so einige Regionen, meistens in Sachsen oder Thüringen, die dann immer so ein bisschen dunkelrot gefärbt sind, weil da auch demografisch einfach
Wechsel ist. Da macht halt unsere Analyse auch keine Ausnahme. Das sind zum einen demografische Faktoren, du hast halt nach wie vor eher Wegzüge als Zuzüge und du hast nach wie vor eine sehr hohe Leerstandsrate, wo du dann teilweise bei 8, 9, 10% bist. Das heißt, rein aus Investmentmarktsicht sind das dann die schwächeren Märkte. Was wir uns aber auch angeschaut haben, also wir haben uns zum einen die Attraktivität der Städte angeschaut und das haben wir einer erzielbaren Rendite gegenübergestellt. Also Risiko-Rendite-Ranking heißt das Ding auch, oder Rendite-Risiko-Ranking. Und da sind tatsächlich doch einige Märkte relativ weit vorne, die man gar nicht so unbedingt auf dem Schirm hätte.
Gib mal ein Beispiel.
Leverkusen ist ein Beispiel.
Wow.
Ja, gut, hängt auch vom Bayer ab. Ne? Wenn Bayer jetzt ein schlechtes Jahr hat, dann wird das auch in dem Ranking fallen. Aber gut, Hanau ist jetzt keine große Überraschung im Umland von Frankfurt.
Darmstadt?
Mainz. Darmstadt natürlich. Also Leipzig führt das Ding an.
Okay.
Also hat deine Tochter alles richtig gemacht. aber auch so ein Remscheid beispielsweise, wo die Attraktivität jetzt nicht so wahnsinnig hoch ist, wo aber die Ankaufsfaktoren so attraktiv sind, dass du eine relativ gute Rendite dort erwirtschaften kannst. Also wenn man sich die beiden Faktoren anschaut, gibt es da ein relativ differenziertes Bild. Und tatsächlich die großen Metropolen, die sind zwar sehr attraktiv, aber wegen des nach wie vor sehr hohen Pricings, die Faktoren sind zwar runtergekommen, aber wegen des nach wie vor hohen Pricings ist die risikoadjustierte, erwartete Rendite, schweres Wort, nicht so attraktiv wie in vielen anderen Städten.
Da würde ich dann zum Abschluss mal eine Frage zu stellen, weil wir haben mich auch aus unserem Investmentansatz immer überlegt, dass halt so gerade diese Städte der zweiten Reihe, die ja halt dann um die großen Städte rum sind, also wir hatten halt gerade ein paar genannt, Hanau zum Beispiel oder auch Darmstadt, ist es auch so ein bisschen das Erkenntnis daraus, dass das gerade so, also eher bezahlbar, gut angebunden, aber halt ein bisschen raus und dann auch nicht mehr so das große Zentrum.
Das ist definitiv, Städte, ja. Also das ist definitiv eine Erkenntnis aus der Studie und das ist ja gar nicht so ganz neu.
Exakt.
Das wissen wir eigentlich alle seit ein paar Jahren schon. Ja. Aber mit den aktuellen Finanzierungskonditionen und den halt immer weiter steigenden Mieten in den Metropolen wird die Story halt immer stärker.
Genau.
Und einen anderen Standort, der jetzt gar nicht so wahnsinnig gut bei wegkommt in unserer Studie, den ich aber persönlich sehr interessant finde, ist beispielsweise das gesamte Ruhrgebiet, weil es wahnsinnig viel zu bieten hat, sehr, sehr viele Universitäten, relativ grün, hat die Industriekultur als Umbrella drumherum, es ist irgendwie authentisch und charmant und aber wirklich sehr bezahlbar. Also dem Ruhrgebiet traue ich zu, dass es als ganze Region eine Renaissance erleben wird in den nächsten Jahren.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Wenn wir uns Städte wie Essen und Bochum angucken, wie die sich positiv entwickelt haben, nicht nur im Zuzug, sondern auch in Entwicklung von Vermieten, von Capital Values, das ist schon sehr beeindruckend. Und klar, bevölkerungsreichste Bundesland, wenn man da so einen konzentrischen Ring um Düsseldorf oder Essen setzt mit einer Stunde Pendelbewegung, da wohnen da 17 bis 18 Millionen Menschen. Ja?
Ja.
Nirgendwo in Deutschland gibt es eine größte Dichte an Wohnungsbedarf und Einwohnenden. Also von daher super spannend. Ja, ich glaube aber auch, der Blick in den Osten lohnt. Ja? Wenn man jetzt anguckt, Magdeburg mit Intel, Dresden, stimmt, ja. Die Landeshauptstadt Sachsen ist auch spannend.
Erfurt ist auch
ein guter Standort. Die Stadt der zwei Stunden, wie ich immer so gerne sage, Landeshauptstadt. Und wie du sagst, ja, zwei Stunden nach Frankfurt, zwei Stunden nach München, zwei Stunden nach Berlin. Die ICE-Sprinter-Strecken quasi mit dem Mang nach Halle, auch eine der Buben- und Schwarmstädte des Ostens in Sachsen-Anhalt, 45 Minuten entfernt mit dem ICE, das sind ja alles kurze Wege.
Also es sind ja eigentlich so ein paar Faktoren, die jetzt ganz gesprächig durchgegangen sind. Also wir hatten die sehr gute Anbindung, sei es an die größeren Städte oder sei es auch an das allgemeine deutsche Netz. Wir haben einen gewissen Preisvorteil, den wir in diesen Städten ausmachen. Und wir haben halt auch einen Attraktivitätsgewinn in diesen Städten. Also die sind etwas, wir reden mal jetzt von den Städten, die nicht von den A-Städten, sondern wirklich von der Stadtkategorie und von den Stadtkategorien B, C und D-Märkte darunter, dass die an sich einfach gewonnen haben und gleichzeitig halt auch aus monetärer Sicht, aber halt auch von der Anbindung her gewonnen haben. Und das führt dann, vielleicht auch kann man so den Bogen schlagen zu dem, was wir zum Anfang gesagt haben, durch Digitalisierung, die uns erst ermöglicht, auch gar nicht mehr so unbedingt diese zentralen Orte in einer großen Stadt zu brauchen. Deswegen können wir uns halt auch ein bisschen mehr verstreuen. Und von daher ist das, glaube ich, auch so ein Szenario, was wir in den nächsten Jahren, glaube ich, auch sehen werden. Also auch unter dem Punkt mehr Zuwanderung vielleicht, also weiterhin Zuwanderung, wovon ich es wirklich, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass es ein Szenario, das eintreten wird. Und in diesem ganzen Gesamtkonstrukt ist das, glaube ich, dann so etwas, wie sich der Markt so ein bisschen in Zukunft aufteilt und ein bisschen mehr verstreuter ist, als wir das vielleicht in der Vergangenheit hatten, wo es dann so ein paar Pole gab, die unbedingt den Urbanitätspunkt hatten, aber jetzt vielleicht, dass sie so ein bisschen aufsprenkelt. Das wäre jetzt so.
Ja, kleine Einschränkungen. Nicht alle arbeiten in Wissensberufen. Mhm. Ja, nur 49% der Erwerbstätigen arbeiten in Wissensberufen.
Guter Punkt, ja.
Also von daher, es gibt auch noch den Bäcker und Leute, die ganz physisch Auto reparieren und Straßenpflastern.
Ja.
Und das ist schon eine sehr privilegierte Bubble-Diskussion. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich gebe euch recht, in A-, B-Städten und ausgewählten Schwarmstädten ist es so.
Mhm.
Und ich glaube, Effizienz treibt das Ganze und diese Zentralitätsfunktionen, die super wichtig sind mit dem kulturellen Angebot und eben einer hohen Aufenthaltsqualität. Das kann sich auf dem Land spiegeln. Das kann sich natürlich auch in ausgewählten Städten spiegeln. Aber ich denke halt, es hat sich vieles transformiert in der Gesellschaft. Früher waren die Arbeitenden oder die Arbeitskräfte da, wo die großen Firmen sind. Heute sind die Firmen da, wo die Arbeitskräftigen sind, wo die Fachkräfte, die das Know-how ist, also auch egal vom Alter, nicht nur die jungen Talente, sondern eben auch die sehr erfahrenen, wertvollen 50 Fachexpertinnen und das sollte man berücksichtigen, ja. Städte müssen heute für was stehen und müssen eine Zugänglichkeit haben und es fängt alles mit niedrigen Mieten an und einer Attraktivität, die sich auch von anderen Städten unterscheidet, also irgendwie auch eine Story erzählt und Nährboden ist für Wachstum. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, wenn Städte nicht mehr wachsen können, wenn keine Fläche da ist. Es ist völlig egal, ob es jetzt Retail-Fläche, Wohnfläche oder Bürofläche ist. Es muss einen Nährboden geben und das hatte ich für super essentiell.
Würdest du noch was hinzufügen, Marc?
Oder? Ich wollte gerade sagen, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Gut.
Spannend über die Diskussion, sehr, sehr spannend. Ich bedanke mich auch bei euch beiden.
Ja, super, hat richtig Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder. Schön, dass ich dabei sein durfte. Und danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Sehr gerne, Udo. Vielen Dank, Marco, an dich. Und dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Denn heute war Monday Morning.
Cool, danke. Ciao.
Ciao.
Ciao.